Auch am Ostersonntag, kurz nach 8, der Klassiker live auf Sky Sport Austria. Talk und Tore heißt es Sie. Herzlich willkommen, begrüße Sie zu unserer Diskussionssendung hier auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei Ausgabe Nummer 550. Also ein kleines Jubiläum, wenn Sie so möchten. Aber es gibt uns ja auch schon gut 20 Jahre auf diesem Sender Talk und Tore. An diesem Osterwochenende eine komplette Runde, die da absolviert wurde. Insgesamt 6 Spiele in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Und 6 Spieltage vor Schluss sind auch praktisch alle Entscheidungen noch offen. Sowohl in der Meister- als auch in der Qualifikationsgruppe. Und darüber wollen wir heute ausführlich sprechen mit 2 Entscheidungsträgern von 2 Traditionsvereinen. Ich begrüße zum einen sehr herzlich bei uns den Trainer und Sportdirektor des LASK, Markus Schopp. Schönen
Hallo.
Abend.
Hallo.
Und den Sportdirektor der Wiener Austria, Manuel Ortlechner. Besten Dank, dass Sie gleich so kurz nach Spielende zu uns gekommen sind.
Gerne, servus.
Hallo, schönen Abend. Und natürlich an Sie die Einladung, wenn Sie möchten, Fragen an unsere Gäste, dann über die sozialen Medien. Wir versuchen das in den nächsten gut 60 Minuten im Rahmen von Talk und Tore das ein oder andere auch zu beantworten. Manuel, was war nervenaufreibender, das Spiel oder dann die Fahrt hierher?
Ja, ich glaube, dass er die Fahrt nutzen kann, dass ich runterkomme etwas. War aber nicht so einfach, weil es war sehr viel Verkehr natürlich. Schwieriger dann vom Verteilerkreis wegzukommen. Aber am Ende ist es ganz gut ausgegangen. Spiel war aber schon um einiges emotionaler als diese Fahrt.
Ja. Wie bitter ist es dann, eine Stunde nach Spielende diese Niederlage auch akzeptieren zu müssen gegen Salzburg 1:3?
Ja, es war, glaube ich, ein sehr offenes Spiel. Ich habe nur die Möglichkeit gehabt, ganz kurz mit dem Thomas Letsch auszutauschen, weil ich wollte dann nochmal kurz hören, wer das gesehen hat. Und er hat auch gemeint, wenn es 5-5 ausgeht, dann glaube ich, dann ist es ein Ergebnis, mit dem auch beide leben müssten. Für die Zuschauer war es generell, glaube ich, ein sehr spannendes, ereignisreiches Fußballspiel. Aber natürlich wollte man sich schon so fordern, dass man zumindest Zählbares mitnehmen aus dem Spiel, ist uns nicht ganz gelungen. Aber man merkt, diese ganzen Spiele, egal ob Meistergruppe oder Quali-Gruppe, sind alle auf Augenhöhe. Es gibt 6 Runden vor Schluss, noch keine Entscheidung, und das hat ja alles einen Grund, warum.
Genau, Spannung pur. Markus Schopp, trotzdem auch an Sie die Frage, wie bedauerlich ist es für Sie, dass Sie vielleicht nicht im Konzert der Großen mitspielen? Andererseits wären Sie dann heute nicht da, weil wenn der LASK heute im Einsatz gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich irgendwo gespielt, möglicherweise sogar jetzt auch noch vor kurzem.
Ja, dafür gibt es natürlich viele Gründe. Klar ist es, dass die 6 Mannschaften, die am Ende des Tages jetzt in der Meisterrunde stehen, einfach über 22 Runden hin besser performt haben als wir. Das muss man ganz einfach am Ende des Tages auch so analysieren. Ist natürlich bitter. Ist etwas, was wir uns bestimmt am Beginn der Saison so nicht vorgestellt haben. Aber man muss die Dinge auch noch annehmen, und in jeder Situation gibt es auch natürlich die Möglichkeit, etwas Positives zu sehen, und das, glaube ich, haben wir von der ersten Sekunde an weg getan. War ein richtiger, bitterer Moment damals in Graz, wie wir es nicht geschafft haben. Zweiter bitterer Moment war jetzt dann das Ausscheiden im Cup-Halbfinale zu Hause gegen den WRC, und ich glaube, sieht man das noch ein bisschen nüchtern, dann muss man ganz einfach sagen, dass die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt hat und einfach jetzt dann über die letzten Spiele mit den Erfolgen die richtige Antwort darauf gegeben hat.
Genau. Sprechen auch ausführlich über den LASK. Wollen wir vielleicht zunächst noch bei der Meistergruppe bleiben, wenn wir auch den Blick machen auf die Tabelle. Markus, wie sehen Sie den Titelkampf? 6 Runden vor Schluss.
Naja, Sturm hat natürlich jetzt schon ein bisschen am Polster.
Also weiterhin 5 Punkte, muss man sagen.
Ja, also es war für mich irgendwo schon nachvollziehbar, dass Salzburg in die Spur kommt. Ich glaube, auch wenn man die Spiele jetzt alle gesehen hat, ist das einfach eine Mannschaft, die man nie abschreiben darf. Bei der Austria sieht man natürlich überragender Herbst, große Erwartungshaltung. In Wahrheit war es auch für mich so, die Mannschaft kann über beide Titel mitentscheiden und hat jetzt dann ein klein wenig abreißen lassen in der Meisterschaft. Also ich glaube, dass es super spannend ist. Ist ja doch das, was wir alle wollen. Ich glaube, dass es auch bis zum Ende sehr spannend
wird. Aber noch nicht entschieden ist.
Ist noch nicht entschieden.
Markus Schopp spricht an, Manuel, dass die Austria bis vor wenigen Wochen, könnte man fast sagen, in 2 Bewerben voll dabei war. Ist der April der Monat der vergebenen Chancen gewesen?
Ja, man muss da schon etwas aufpassen. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, nach dem Sturmdoppel zu Beginn jetzt des neuen Jahres habe ich mal zur Mannschaft gesprochen und habe gesagt, Jungs, jetzt müsst ihr richtig gut aufpassen, weil jetzt verändern sich die Menschen rund um euch. Mhm. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht auch verändert. Und sehr, sehr oft passiert es natürlich auch unbewusst, dass auch die Erwartungshaltung sich ins Fern hieft, die dann eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir über Wochen oder eigentlich Monate hinweg sogar es geschafft, dass der Großteil der Mannschaft es geschafft hat, am Spieltag beinahe das Leistungsoptimum abzurufen. Und wenn dir das gelingt, dass du 7 bis 9, 10 Spieler schaffst am Spieltag, dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen, dann bist du sehr schwer zu schlagen. Und ich glaube, Max, das kann sicher bestätigen, wir waren genau in dieser Phase unfassbar schwer zu schlagen. Und dann natürlich reden viele Menschen rund um einen, die Familien, die Freunde, die Medien, die stellen plötzlich neue Fragen, speziell rund um das Thema Pokal, Pokalfinale.
Meisterschaft.
Die Meisterschaft ist plötzlich auch wieder möglich. Und auf einmal gibst du Interviews zu diesen Themen, die du, oder wie ich finde, es wir sehr gut geschafft haben, so lange wie möglich wegzuschieben. Und ich finde speziell die Wintervorbereitung haben wir beinahe nur dafür genutzt, fast schon in esoterischen Sitzungen das so weit wegzuschieben, dass man versuchen, klar und fokussiert zu bleiben und versuchen, die Aufgaben abzuarbeiten, so gut es geht. Aber das ist einfach ein völlig natürlicher, menschlicher Prozess, der dann passiert auch ist. Und ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich mir das heutige Spiel anschaue, wir begegnen uns quasi mit Red Bull Salzburg auf Augenhöhe. Und da denke ich, dass diese Mannschaft generell im heurigen Jahr eine tolle Entwicklung durchnommen hat und die ist noch immer nicht abgeschlossen.
Aber was dann eigentlich vorausschauend, was Sie da in der Wintervorbereitung gemacht haben, Stand jetzt, 6 Runden vor dem Ende, ist die Austria auf Platz 3. 6 Punkte hinter Sturm Graz. Ist für Sie der Titel noch realistisch?
Es kommt wieder so eine überdeckte
naja.
Frage.
Wenn Sie schon da sind. Ne?
Nein, nicht der Versuch. Aber
man kann ja andere Ziele setzen. Man kann ja sagen, von vornherein, ein Ziel war überhaupt, in die Meistergruppe zu kommen. Ein Ziel ist vielleicht auch international nächstes Jahr wieder zu spielen.
Unser Ziel ist, dass wir jede Runde am Leistungsoptimum für uns selber ankratzen. Wenn uns das gelingt, dann werden wir die Spiele sehr erfolgreich bestreiten. Und das Seitenprodukt, das B-Product, wie du schon hast, ist dann eine nette Platzierung. Gut. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr gut beraten, wenn wir sich um das A-Produkt kümmern, weil das B-Produkt passiert ja dann sowieso.
Ja, aber halt über das A-Produkt ja nicht so schlecht, oder?
Ja. Aber ich habe, wie gesagt, glaube ich, wann war es denn, nach dem Cup-Ausscheiden oder nach dem 0-0 gegen den WRC, habe ich Schlagzeilen, Headlines im Kopf gestanden ist, Austria erneut enttäuschen nach einem 0-0 gegen den WRC, die, glaube ich, eine Woche davor 1-1 gegen Sturm gespielt hat, heute haben sie 5-1 Rapid reingehauen. Also da muss man schon selber auch, muss man bei der Nase nehmen, aufpassen, dass man nicht das rationale Denken verliert.
Die Erwartungen steigen, ja, kann man das so sagen. Aber das ist es im Fußballgeschäft, oder? Das sind nicht nur die Medien, ne?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, dass es schon ab bei uns am Beginn der Saison sehr großes, ambitioniertes Denken gegeben hat, aufgrund der letzten Saison, aufgrund des Erreichen des dritten Platzes, was eigentlich auch für uns klar, dass wir in der Saison große Ambitionen haben.
Aber Sie sind erst gekommen während der Saison im September, also da waren ja schon 6 Runden absolviert.
Es ist am Ende des Tages ist es so, dass wir das große Ziel in die Meisterrunde, in die Meistergruppe zu kommen, nicht erreicht haben. Klar, alle Beteiligten, und damit meine ich nicht nur jetzt in die Medien, sondern auch vor allem die Spieler, alle, die da sehr dran involviert sind, die haben natürlich auch für sich die Rechnung gemacht, was heuer alles möglich sein kann. Und dann hast du die Möglichkeit, im Cup, im Halbfinale zu Hause gegen den WRC zu spielen, wo gefühlt dann jeder gemeint hat, das ist ein Spaziergang, wobei jeder sieht und nicht nur das heutige Resultat, also was der WRC über die ganze Saison an Entwicklung durchlaufen hat. Das ist das, was der Orte auch gerade gesagt hat, wie die Austria sich sehr lange präsentiert hat oder auch präsentiert. Total kompakt, total stabil, kann mir jetzt an keine großartigen Ausfälle erinnern, was immer wichtig ist in der Entwicklung einer Mannschaft. Und dann scheidest du dort natürlich aus und dann fällt noch einmal was weg. Und diese Enttäuschungen sind natürlich schon etwas, die einen Einfluss nehmen auf viele Prozesse. Und ich glaube, noch einmal, wie es bei der Austria ist, da ist jetzt dann auch vieles Großes möglich gewesen vor ein paar Wochen und jetzt dann ist es vielleicht um eine kleine Spur weiter weg, das Cupfinale ist auch weg, ist es bei uns nicht anders gewesen. Und die Frage ist nur, wie geht man auch als Verein damit um, wie versucht man diese Dinge auch aufzuarbeiten, und man kann es natürlich sich sehr einfach machen und sagen, pass auf, das und das Spiel, aber in Wahrheit ist es viel, viel mehr, und die Kunst liegt darin, einfach sehr, sehr klar zu wissen, was gut passiert ist oder was richtig passiert ist, in die richtige Richtung gegangen ist und was vielleicht auch nicht so passt hat. Und da muss man die Dinge ändern. Und für das hat der Ort seine Aufgabe. Ich habe immer eine Aufgabe beim LASK, die Dinge einfach in eine bessere Richtung nachher zu lenken.
Genau. die Nüchternheit vielleicht auch in der Betrachtungsweise. Beide Herren, die ja hier sind, haben ja auch die Funktion des Sportdirektors. Manuel, vielleicht noch um abschließend auch auf dieses heutige Spiel nochmals zurückzugehen. Was war für Sie der Schlüsselmoment? War das tatsächlich, wie auch einige Spieler der Austria auch gemeint haben nach dem Match, diese Elfmeterszene? Weil es eine Phase war, in der die Austria dem 2:2 sehr, sehr nahe war. Zweimal war der Ball sogar schon drinnen.
Das stimmt, wobei ich auch schon in der ersten Halbzeit Möglichkeiten sah, dass man das Spiel ausgleichen. Ich denke, der Start war mehr als suboptimal natürlich. Wir haben es ja auch vom Matchplan eigentlich nicht so vorgenommen, dass unsere Wingbacks auch so hoch attackieren, weil wir auch gewusst haben, dass im Endeffekt auch im Umschaltspiel du Salzburger dann knacken kannst, weil du einfach Räume kriegst hinter ihrer letzten Linie. Ich finde, das hätte man etwas besser machen können. Das haben wir dann auch angepasst und ich bleibe dabei. Wir hatten viele Möglichkeiten, auf alle Fälle mal auszugleichen. Bei der Elfer-Szene habe ich mich am Anfang sehr, sehr geärgert und gewundert natürlich, warum das nicht zurückgenommen wurde, weil das war aus meiner Sicht am Anfang eine ganz klare Fehlentscheidung. Aber dann in der 75. Minuten wurde ich auf Sky und ich habe ja Gott sei Dank auf der Pressetribüne, wo ich neben den Analysten stehe. Auch
die muss man sagen, Sie verfolgen das ja nicht im herrlichen VIP-Bereich der Wiener Austria, sondern im Medienbereich. Der ist, sage ich mal, etwas spartanisch eingerichtet, aber dafür hat er einen Monitor. Ne?
Ja, und es ist ja ein Arbeitstag und das ist ein Genusstag an sich. Ja. Aber dafür habe ich die Möglichkeit, jetzt mit unseren Analysten gemeinsam zu schauen. Plus ich bin auch mit der Bank verbunden, das ist ja auch oft sehr hilfreich. Habe aber auch, weil ich neben den Sky-Leuten auch sitze, die Möglichkeit, auf den Schirm zu schauen. In der 75. gab es aber dann eine vierte Einstellung, die man...
Ja, die Einstellung, wir können sie auch sehen, die der Schiedsrichter auch gehabt hat, weil der ist ja direkt dahinter gelaufen.
Genau,
deswegen war er sich wahrscheinlich auch so sicher. Ne?
Ganz genau. Und die hat ganz klar gezeigt, dass eben
der
Nick...
Der sieht man es nicht so
nein,
genau.
Nein, richtig. Und das hat einfach, für Unverständnis gesorgt. Aber man... Weiß nicht, sieht man es dann?
Ja, jetzt.
Ja. Und hier touchiert er den linken Fuß und wenn natürlich der im Vollsprint ist, reicht es, dass er sich dann selber der Haarspann mehr oder weniger und dann ist einfach ein korrekter Elfer gewesen. Das muss man akzeptieren. Und darum regt es auch niemand auf, wenn es um das geht. Als Spieler nimmst du es nicht wahr, weil du hast da keine Ahnung auch nicht. Und der Nick hat auch das Gefühl gehabt, der hat ihn nicht berührt. Ja, klar ist das ein Knackpunkt, aber ich bleib dabei, wir hatten Möglichkeiten schon vorher auszugleichen und auch dann beim 3:1 noch. Ich glaube, ein, zwei Mal war es richtig knapp, auch die Abseitsentscheidung vor dem Tor vom Mini.
Mindlöf,
ja. Ja, aber das ist Fußball, das ist genau. Hart, aber so ist der Fußball manchmal. In einer gewissen Buch kriegst du Dinge zurück, manchmal läuft es ein bisschen leichter, aber da muss man auch klar bleiben. Wir haben bis zum Schluss, glaube ich, haben alles unternommen, dass wir das Spiel trotzdem noch in unsere Richtung drehen. Deswegen null Vorwurf, die Mannschaft lebt. Manche haben gesagt, wir sind jetzt in ein Loch gefallen nach dem Ausscheiden im Cup-Halbfinale. Aber ich sehe das nicht einmal in Ansätzen. Die Mannschaft präsentiert sich echt in einer tollen mentalen Verfassung. Die Burschen haben eine super Kultur entwickelt über die letzten Wochen und Monate. Und das lassen wir nicht wegreden oder nehmen.
Nein, das versucht er keine. Ich wollte nur Markus Schopp, der Elfmeter ist für Sie klar.
Ja, die letzte Einstellung, glaube ich, spricht Bände. Der Schiedsrichter steht genau in der Linie, der hat das natürlich gesehen. Ist bitter, aber mit dem Tempo genügt halt sehr wenig und ja, ist schon korrekt, Elfmeter.
Genau, weil ja auch die Schiedsrichter immer wieder auch im Mittelpunkt stehen, wenn wir schon dabei sind. Wie bewerten Sie die Leistungen der Schiedsrichter allgemein, auch vielleicht im internationalen Kontext? Gibt ja hier in Österreich sehr stark die Kritik, dass das nicht auf allerhöchstem Niveau sein soll.
Also, was schon für mich ein Punkt ist, wo ich auch jede Woche dazu lerne, ist einfach die Tatsache, dass auch ich sehr oft in der Annahme bin, Dinge regelmäßig von den Regeln her gut zu verstehen, aber trotzdem nachher damit konfrontiert werde, dass teilweise die Dinge anders gesehen werden und auch dann wirklich anders interpretiert werden. Und da bin ich auch sehr offen und nehme mich da nicht aus, einfach das eine oder andere auch wirklich lernen zu wollen und auch zu müssen. Es gibt noch Situationen und ich gehe jetzt dann auf die rote Karte bei Rapid ein, wo man...
Heute im Spiel gegen Wolfsberg.
Genau,
jetzt, Edel gegen Ballo, ja, können wir gleich drauf schauen.
Ist eine Situation, wo auch mir das Verständnis fehlt, weil es am Ende des Tages ganz einfach eine Situation ist, wo er, wenn er den Ball jetzt vorbeilegt, dann hat es
für mich,
genau, wenn der Stürmer den Ball vorbeilegt, aber er berührt den Ball nicht und der kann sich ja dann auch nicht in Luft auflösen und da denkt man sich nachher, jetzt haben wir den VAR, wie sieht der das? Der schaltet sich nachher nicht einmal ein, weil er ganz einfach der Meinung ist, das ist eine Situation, die der Schiedsrichter so entschieden hat, das passt. Es sind halt nachher so Dinge, wo du immer wieder auch Verständnis versuchst zu entwickeln, aber wenn du natürlich davon betroffen bist und jetzt in dem konkreten Fall bei Rapid, nach dem, was vor ein paar Tagen war, ist das natürlich bitter und Ja, man sagt immer am Ende, der Saison gleicht sich sehr viel aus.
Ja, das hilft dir in dem Moment.
Das hilft dir in diesem Moment, wie gesagt, sehr wenig. Ja.
Genau, Schiedsrichter war da Gieshammer, VAR war Manuel Schüttengruber, der hat sich nicht gemeldet. Vielleicht auch eine Folge der letzten Woche, wo sich eben der Videoschiedsrichter beim Spiel Salzburg-Sturm gemeldet hat. Und deswegen haben sich heute alle sehr zurückgenommen, auch in Wien. Manuel, wie bewerten Sie die Leistungen der österreichischen Schiedsrichter, die natürlich in einer finalen Phase auch immer mehr im Mittelpunkt stehen, logischerweise, weil jeder Pfiff möglicherweise entscheidend ist für Meisterschaft, für Europacup-Plätze, auch für im Abstiegskampf für den Klassenerhalt.
Ich finde es schon schwierig, wenn man hört, ja, jetzt haben sie sich heute oder am Wochenende etwas zurückgenommen aufgrund vom letzten Wochenende.
Vielleicht, das ist eine Interpretation.
Mag sein, darum sage ich gerade, das wäre völlig verkehrt. Und wenn er 10-mal overrulen muss, dann muss er 10-mal overrulen. Das kann passieren bei einem Fußballspiel. Ich glaube auch, dass das nicht das große Ding ist. Am Ende, so wie es auch heute war, ich glaube, es wird kein Austrianer geben, wenn er dann die Szene gesehen hat, dass er sich nicht beschwert drüber. Für entscheidend ist dann vielmehr die Tatsache, dass dann oft Spiele zerpfiffen werden, wo Kleinigkeiten, die dann die Mannschaften aufreiben. Ein großes Thema ist eher der Umgang Spieler oder begegnen wir sie auf Augenhöhe oder nicht. Mit mir heute auch vom Spiel wieder sehr lange mit dem Schiedsrichter Hack am Austausch, den ich sehr, sehr schätze. Und ich habe auch über meine Zeit gesprochen, wie ich Spieler war oder internationale Spiele. Ich kann mich erinnern, auch ein Champions League-Spiel, wo der Howard Webb pfiffen hat. Ich glaube, weil die sehr britisch pfeifen.
Die hat ja sogar ihre Aktion kommentiert.
Ja, der kommentiert auch
die Aktion. Damals im Playoff gegen Dinamo Zagreb. Ne?
Und du wünschst als Spieler eigentlich ja genauso den Unparteiischen, dass er irgendwo ja, normal und menschlich auch mit dir umgeht. Und dann haben die Spieler überhaupt kein Thema damit. Wo sie ein Riesending haben, ist, wenn sie so das Gefühl haben, man darf überhaupt nicht teilhaben, man darf überhaupt nicht einmal so einen kleinen Finger aufzeigen, weil man das Gefühl hat, da passiert etwas, was nicht korrekt war. Und das führt dann oft dazu, dass die Stimmung komplett kippt. Und ich glaube, da muss man einen Schritt machen, wieder auf die Trainerbänke zu, auf die Spieler zu. Weil am Ende des Tages gibt es drei Parteien, die involviert sind. Es sind zwei Mannschaften und natürlich das Schiedsrichterteam. Und das ist wirklich ein Team, das mittlerweile aus sehr vielen Einzelheiten entsteht, weil es nicht nur der Schiedsrichter, sondern Assistent plus Vierter plus die Wahrzentrale. Und ich glaube, es ist ein großes Miteinander. Und wie es halt überall ist, und ich habe generell das Gefühl, dass in Österreich, wenn ich die Clubkonferenzen betrachte, wo man sich dann untereinander austauschen, dass man sehr, sehr gut und normal und amikal auch die Clubs untereinander miteinander umgehen. Und da bin ich der Meinung, da gehört auch die Schiedsrichterwesen dazu. Darum bringt es auch überhaupt nichts, dass wir zwar jetzt da sitzen und mit den Fingern irgendwo hinzeigen.
Nein, das aber Sie könnten ja sagen zum Beispiel, dass der Austausch noch intensiver sein soll.
Und ich finde es aber, und das wollte ich eigentlich ja hinaus, dass es in den letzten Wochen und Monaten eigentlich schon so war, dass immer wieder auch die Schiedsrichter auf uns zugehen. Die sind bei Clubkonferenzen immer auch mit dabei, präsentieren Neuigkeiten. Und ich finde, dieser Diskurs gehört nach wie vor noch intensiviert, weil nur so geht's, weil wir sind alle miteinander daran interessiert, dass wir ein Produkt haben, wo am Ende des Tages über das Spiel, über das einer voll steht, dass er ein Fehlpass war, soll man diskutieren und weniger darüber, ein Schiedsrichter hat das Spiel quasi entschieden.
Genau.
Da wollen wir alle hin, hoffentlich.
Genau. Ja, und ohne Spielleiter geht es auch schwer. Ne?
Nein, den brauchen wir ja auch.
Würde ich auch sagen. Also Austausch ist gegeben, aber könnte intensiver sein.
Ja, natürlich. Ich kann mich auch an interessante Gespräche mit den Schiedsrichtern erinnern, wo es auch darum gegangen ist, so ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, mit welchen Möglichkeiten die österreichischen Schiedsrichter auch arbeiten. Und auch hier muss man einfach sagen, das haben wir alle gefordert, die Möglichkeiten, die Schiedsrichter heute haben, sich auch wirklich ihre Spiele analysieren zu lassen, einen tieferen Einblick zu bekommen, wie wir Trainer denken, was Sache ist. Ich glaube, das lebt einfach von einem Austausch auf Augenhöhe. Und es hilft nichts zu sagen, wir haben nicht die qualitativ besten Schiedsrichter, sondern ich sehe ganz einfach, wir haben mit technischen Themen zu tun, die auf höchstem Niveau kein Problem sein. Also wenn ich die Abseitslinientechnologie hernehme, die bei uns nicht möglich ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, Torlinientechnologie. Also man muss noch schon vorsichtig sein, das Top-Produkt mit dem Produkt in Österreich noch immer zu vergleichen, aber glaube, Austausch und die Möglichkeit, den Schiedsrichtern einfach auch zu geben, dass sie sich breiter und besser entwickeln können, ich glaube, ist sicher ein guter Ansatz. Und
darf ich noch eins ergänzen? Ich glaube, ein großes Thema ist sicher auch das Tempo bei den Wahlentscheidungen. Das macht die Leute oft wahnsinnig draußen, wenn es relativ klar ist, also bewusst relativ klar ist und trotzdem, ich kann mich heute erinnern an das Tor von Mandy Fischer. Und das siehst du bei der ersten Einstellung, das war ganz klar abseits. Und die Wahrheit ist, wir haben uns schon wieder alle aufgestellt und alle warten quasi drauf. Ja, wann ist denn endlich die Wahlentscheidung? Wir wissen ja alle, dass kein Tor war. Und das macht viele Fans verrückt, das macht die Verantwortlichen verrückt. Das schürt eine falsche Haltung auch diesem Thema gegenüber.
ist wahrscheinlich richtig. Auch andererseits, ich durfte am Mittwoch Real Madrid gegen Arsenal kommentieren, da hat es 4,5 Minuten gedauert, 6. bis irgendwann dann einmal jemand sagt, das ist doch kein Elfmeter.
Aber es ist also, unabhängig von Österreich.
Generell, das sagen, es ist
das Tempo macht bisschen, die Menschen verrückt.
Ja, also es ist, aber jedenfalls ist es eine Diskussion und der Videoschiedsrichter, der eigentlich alle Probleme lösen sollte, hat, da können wir uns, glaube ich, das können wir darauf einigen, hat nicht alle Probleme bisher gelöst im Fußball. Markus Schopp, Sie sind ja viel auch im Auto unterwegs, immer wieder auch von Linz in Ihre Heimatstadt nach Graz, da gibt es viele Baustellen. Sind Sie ein Baustellenkoordinator, auch was Ihren Job beim LASK betrifft?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich so oft unterwegs bin, aber wenn, klar, liegt die Strecke Graz-Linz auf meiner, das ist meine Hauptroute. Und es sind in der Tat aktuell sehr viele Baustellen.
Ja, ja. Oder anders gefragt, knapp 8 Monate Trainer, Sportdirektor beim LASK. Sie wurden da gefragt, Nacht- und Nebelaktion von Hartberg weg zum LASK während der Saison. Ist der Job schwieriger als erwartet? Oder herausfordernder als erwartet?
Nein, wie sich die Möglichkeit ergeben hat, war mir doch klar, ist ein Verein, der gerade natürlich in einer schwierigen Situation ist und man darf nicht naiv sein und nachher glauben. Man verlässt einen Verein und kommt zu einem Verein, wo alles passt. Für das, glaube ich, bin ich zu lange in dem Beruf und ich habe das auch richtig gut einordnen können und glaube ich schon, dass die letzten Monate sehr intensiv waren, unglaublich lehrreich und so wie ich finde auch sehr, sehr produktiv im Sinne von die Dinge, die sich da wöchentlich, täglich auftun, einfach auch zu bearbeiten und zu beseitigen. Und ja, klar, ich habe es eingangs schon gesagt, totale Unzufriedenheit auch von uns allen, die dem Verein arbeiten. Ziele nicht erreicht zu haben, nicht in der Meisterrunde zu sein, nicht im Cup weiterzukommen. Aber meine Aufgabe in meiner Rolle ist es einfach, das nüchtern zu analysieren, die Gründe aufzuarbeiten. Und das tue ich seit Tag 1. Ich bin da einfach sehr bemüht, den Verein in das Fahrwasser zu bekommen, dass alles wirklich auch realistisch ist. Denn einen Titel zu gewinnen, das sagt mir meine Zeit als auch Spieler, das ist vielleicht mit einem Quäntchen Glück verbunden, aber mit sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Arbeit. Und ich glaube, wenn man über die ganze Saison jetzt dann einen nüchternen Blick wirft, dann ist die Saison einfach nicht gut genug, um von einem Titel zu rennen. Und diese Gründe eben auszuarbeiten, diese Gründe zu besprechen, auch zu verändern, das ist die tägliche Arbeit.
Ja, Sie haben es auch angesprochen, eben die Ziele, die Sie natürlich dann auch gehabt haben, Meistergruppe zu erreichen, möglicherweise eben das Cupfinale mit dem Heimspiel gegen Wolfsberg, wurden verfehlt. Trotzdem hat man auch den Eindruck, zumindest aktuell nach den letzten Spielen, dass die Stimmung ganz gut ist. Der LASK und eine Saison mit Tiefen, aber eben auch Höhen, Markus Klima.
Jetzt ist es Fakt. Der LASK hat es nicht geschafft, in die Meistergruppe zu kommen.
Die bittere Pille natürlich für den LASK, der in die Quali-Gruppe abrutscht.
Also schwarz-weiß in Linz trauert, aber blau-weiß feiert.
Ja, dass es heute nicht genug war von uns, das wissen wir selber auch. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das obere Playoff nicht herzverspielt haben, sondern natürlich auch im Herbst und ja, einfach da schon Punkte liegen lassen, die uns jetzt am Ende dann einfach erfüllen.
Einen Monat und 4 Spiele später. Ein Hauch von Euphorie.
Was ist denn jetzt anders?
Ja, was ist anders? Wir haben jetzt der 4. Sieg in Folge. Ich glaube, dass wir uns einfach mit wenig Druck natürlich jetzt in der Qualifikationsgruppe mit befreit aufspielen, Punktevorsprung. Das macht schon was mit dem Kopf, mit einigen jungen Spielern dabei und wie man sieht, sind wir auf einem besseren Weg, finde ich. Und ja, das hat man jetzt, glaube ich, gut gesehen.
Der Weg durch diese Qualifikationsgruppe gelöst und dennoch nicht ohne Ziele. Im Gegenteil, Europa auf dem 2. Bildungsweg.
Für uns ist es einfach wichtig, vorneweg zu marschieren, unsere Punkte zu machen, gut gerüstet zu sein, für was dann hoffentlich noch kommen wird, im Endeffekt das Playoff-Spiel und ja, das ist unser großes Ziel.
Der Platz an der Sonne ist Ihnen hier ja schon fast nicht mehr zu nehmen. Es läuft. Endlich.
Du musst trotzdem immer wieder liefern, du musst. Hä? Du bist immer mehr in der Bringschuld wie alle anderen. Man hat jedes Spiel wirklich neu zu starten und du weißt, der Gegner
kämpft ums Überleben, da geht es wirklich ums Überleben. Von dem her, ja, ist es auch ein Stück weit Qualität, was die Mannschaft auch mitbringt.
Spät blitzt sie auf. Zu spät. Die Quali-Gruppe sicher nicht der Anspruch. Aber der LASK macht zumindest das Beste daraus. So wie auch am Freitag gegen die WSG.
Quali-Gruppe, macht dir mittlerweile Spaß, Sascha?
Ja, und wir haben es akzeptiert, dass wir da unten sind. Das war, ja, wir waren einfach selber schuld dran, aber ich glaube, wir haben es gut angenommen. Und ich glaube, heute hat man gesehen, dass wir wieder richtig Spaß haben. Wir haben die ganze Woche gut trainiert. Klar, wenn du die Siege einfährst, dann macht es leichter. Aber ja, ich bin heute stolz auf die Mannschaft. Wir haben guten Fußball gespielt, wir haben die Chancen ausgespielt. Klar, können wir ein, zwei Tore mehr schießen, aber ich bin heute sehr zufrieden.
Der Trainer und sein Team. Blindes Verständnis als Grundlage. Markus Schopp.
Ist mittlerweile was für Sie?
Nicht nur Arbeitskollege, auch guter Freund. Wir verstehen sie richtig gut. Wir machen auch abseits des Platzes einiges miteinander, haben viel Gesprächsthemen. Also wir verstehen sie richtig gut.
Öffentlich ist er immer so seriös. Was macht denn da sonst denn mit Ihnen dort?
Boah, da geht es um alles. Politik, die anderen Sportarten. Es geht um, ja, was auf der Welt passiert. Also wir finden jeden Tag irgendein Gesprächsthema. Es wird nicht fad mit ihm. Ja. Und wenn er privat ist, dann nicht so seriös.
Und plötzlich kann man sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Markus Schopp und der LASK.
Tja, wir sind hier übrigens in einem sehr privaten Rahmen.
Na, was schon wichtig ist, also wir haben jetzt zuerst gesagt, was alles vielleicht nicht so gut war. Und also wir haben jetzt dann, glaube ich, in den letzten 13 Spielen eine Niederlage, einmal im Elfmeterschießen verloren. Also das ist, glaube ich, schon auch etwas, was man richtig einordnen muss, Qualifikationsrunde hin oder her.
Können wir übrigens gleich. Wir hätten auch ein paar Fakten zusammengetragen, seitdem Sie beim LASK im Einsatz sind und verantwortlich sind. 8 Monate. Wie gesagt, ist es knapp 31 Pflichtspiele, 15 Siege, 9 Niederlagen, 1,7 Punkte pro Spiel. Aber jetzt kommt's eben. Zweite Zeile, 2025, in 12 Pflichtspielen nur eine Niederlage. Die war eben, wir haben es eingangs des Beitrages gesehen, letzten Spieltag des Grunddurchgangs gegen den SK Sturm, 2-4. Und in der Qualifikationsgruppe makellos, 4 Spiele, 4 Siege und eben auch kein Gegentor. Also kann man natürlich sagen, es ist eben nur die Quali-Gruppe, wie auch manche sagen. Aber das wäre ja vielleicht dann despektierlich.
Naja, das kann man ja nicht wegwischen. Also Fakt ist, dass die Qualifikationsrunde und der Orti weiß, was es heißt, in der Qualifikationsrunde zu spielen. Die Wiener Austria hat es letztes Jahr durchlebt. Das ist.
Und die ist Achter geworden.
Es ist,
hat sie nicht gewonnen.
Es ist definitiv sehr herausfordernd, weil die Gegner natürlich sehr kompakt, sehr, sehr tief versuchen zu verteidigen und gegen tiefe, kompakte Gegnerlösungen zu finden, ist nicht immer so leicht. Mhm. Alle Gegner haben im Umschaltspiel ihre Möglichkeiten, ihre Waffen. Das heißt, man muss da schon sehr, 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 sehr achtsam sein. Ich glaube, das eine ist, das sind die Resultate. Das andere ist, dass wir wissen, dass wir ganz viel Potenzial haben, noch viel besser zu werden. Und es ist trotzdem für mich schon entscheidend, auf der anderen Seite jetzt eine Mannschaft zu finden, die wieder als Mannschaft am Platz steht, eine Mannschaft, die nach außen hin wirkt, als ob sie wirklich an den Prozess glaubt, an die Entwicklung glaubt, wo vieles verändert wurde und die Jungs das einfach annehmen. Und ich finde es eine super spannende Entwicklung, wie gesagt, mit dem ganz klaren Bewusstsein, dass wir in allen Bereichen viele Dinge besser machen können. Aber 4 Siege in den ersten 4 Spielen in der Qualifikationsrunde, das ist kein Selbstläufer. Das ist hart erarbeitet. Und ja, ich sehe es schon als unsere Aufgabe, auch in den nächsten Spielen, die vor uns sind, nicht nur das Resultat, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, klare Entwicklungen zu sehen.
Genau, im Hintergrund sehen wir übrigens nicht nur Ihr Bild, sondern auch Sigmund Gruber. Und wir wissen alle, er ist ein sehr erfolgsorientierter Unternehmer und Präsident. Wie ist er da im Austausch? Wie bewertet er die Situation, die sportliche?
Ja, natürlich, Sigmund ist ein Verantwortlicher, der den LASK über alles liebt, der den LASK am liebsten in den höchsten Bewerben sehen will und es natürlich auch schafft zu vermitteln, was der Anspruch ist in Linz. Und auch Sigmund hat natürlich, glaube ich, schon sehr gut analysiert, was vielleicht in den letzten Monaten nicht so gut gelaufen ist. Er ist jemand, der immer pusht, der immer das Gefühl gibt, dass man Dinge besser machen kann. Und ja, ich glaube, das ist schon auch wichtig, jemanden im Verein zu haben, der das Gefühl gibt, dass er ja, dass er alles, was passiert, kritisch sieht, dass er alles versucht, auch so zu vermitteln, dass man gewisse Dinge auch besser machen kann und nie das Gefühl aufkommt, dass, ja, dass man etwas erreicht hat. Und das haben wir nicht. Deswegen ist es bei uns relativ einfach jetzt dann gewesen, die Dinge auch klar anzusprechen. Aber ich glaube, wir sehen da die gleiche Richtung. Wir wollen einfach mit dem LASK etwas bewegen. Wir wollen den LASK erfolgreich machen. Und
Sie haben volle Rückendeckung.
Davon gehe ich aus.
Ja, ich weiß nicht. Sie haben ja vielleicht auch den Kontakt, den haben wir nicht. Wir wissen nicht, was intern alles besprochen wird. Also auch für die Zukunft, für die nächsten, also für die nächste Transferzeit.
Klar ist es, dass der Verein natürlich, wie gesagt, die Saison gestartet ist, sehr ambitioniert. Wir, glaube ich, ohne es wirklich ausgesprochen zu haben, aber wollten mehr, allen voran der Sigmund. Ich währenddessen, dass ich gekommen bin, habe natürlich auch versucht, diese Ziele irgendwie zu realisieren. Und wir stehen jetzt dann im Laufe einer Meisterschaft. Ich glaube, dass die Entwicklung super spannende ist. Ich glaube, das sieht auch er. Und ja, jetzt gilt es halt natürlich, die richtigen Schlüsse aus den letzten Wochen und Monaten zu ziehen und einfach auch für die Sommervorbereitung einen klaren Plan zu haben, was man verändern kann und wie man es verändern will, um ja, einfach den Prozess noch einmal in eine sehr, sehr interessante Richtung zu entwickeln.
Genau, da interessieren mich dann auch ein paar Personalien, aber ich würde gerne den gebürtigen Oberösterreicher Manuel Ortlechner fragen, wie er den LASK aktuell sieht oder anders gefragt, weil Sie das ja auch bei der Austria in den letzten Jahren irgendwie auch gesehen haben, wofür steht eigentlich der LASK? Können Sie diese Frage so beantworten?
Also ich bin einmal Rieder.
Naja, aber es ist angeblich in Oberösterreich.
Nein, nicht das Faktum zeugt eh schon mal, dass ich aufpassen muss, was ich sage, weil es ja gibt natürlich eine hohe Brisanz in Oberösterreich. Aber nein,
vielleicht
ich bin schon so viele Jahre da in Wien. Ich kann auch schon urschön reden mittlerweile, nach 16 Jahren Wien. Ich habe mir letztens gedacht, wie wir wieder gegeneinander gespielt haben in Oberösterreich, das, was da rund um die Kugel passiert ist, mit Stadion und die Trainingsmöglichkeiten. Es ist gerade alles aus einem Guss. Ich bin auch der Meinung, das ist mit Abstand gerade die beste Infrastruktur, die es in Österreich gibt. Sie haben sich jetzt einen Trainer geholt, der für eine ganz klare Spielidee steht. Das ist auch so ein Ding. Du solltest in der Regel auch eine Idee haben und dann die handelnden und passenden Personen dann natürlich auch irgendwie zusammenstückeln. Ich glaube, man hat eine Idee, weil sonst hätte man sich auch um einen Job nicht bemüht, weil man auch weiß, für was für ein Fußball er grundsätzlich auch steht. Und dann ist es auch grundsätzlich kein Problem, wenn eine Entwicklung auch einmal Dellen hat, weil wenn ich an die handelnden Personen glaube dann, und einen längeren Plan habe, und das ist ja oft das Hauptthema natürlich im Fußball, dann werden in der Regel oft falsche Entscheidungen getroffen, weil dann wiederum Emotion größer ist wie rationales Denken, und das passiert sehr, sehr oft auch. Und ich glaube, in unseren Funktionen sollte man einfach dieses emotionale Denken eher aushebeln und so nüchtern und rational und pragmatisch wie möglich an die Dinge herangehen und versuchen, die Prozesse zu verbessern. Und das passiert jetzt gerade auch. Man sieht es auch aufgrund der Statistik, wenn man sich die Spiele anschaut, die sind wirklich sehr schwer zu spielen, die Quali-Gruppenspiele. Und trotzdem, man hat ein tolles Torverhältnis, man kriegt kein Tor, man macht Tore, einen Block zu bespielen ist extrem schwer, das wissen jetzt wir auch, weil auch wir jetzt in den letzten Runden
bis zu
200 Pässe mehr spielen wie der Gegner, und am Ende dann haben wir aber, habe ich gesagt, gesehen, aus, bis zum heutigen Spiel aus Umschaltsituationen kann Torschuss nicht kreiert, weil das einfach das Schwierigere ist, als wie umzuschalten, weil 60% der Tore fallen durch Umschaltspiel, 30% aus Standards und 10% nur aus dem freien Spiel heraus. Also ich glaube, das ist auch ein Faktum, was viele Menschen unterschätzen. Aber da finde ich, machen es gerade eine super Entwicklung auch durch, und ja, ich bin gespannt, wie die Saison dann ausgeht, auch, weil dieser Ligenmodus, den wir da jetzt auch haben mit diesen zwei Gruppen, kein Mensch weiß, wie das Ding ausgeht. Wir sind letztes Jahr Achter geworden und haben im Endeffekt im Europacup gelandet.
Aber eben, und der LASK hat beste Chancen als Siebenter auf alle Fälle im Europacup Playoff zu sein. Es gibt ja in Österreich aktuell noch 5 Startplätze für die internationalen Bewerber. Also die beiden ersten spielen Champions League Qualifikation. Der Pokalsieger in der Europa League Qualifikation, das ist eben entweder Wolfsberg oder Hartberg, Finale ja am 1. Mai. Und dann gibt es noch 2 Startplätze für die Conference League Qualifikation. Das heißt, eine Position geht da an den 3. oder 4., je nachdem, wer eben auch Pokalsieger wird. Und der 5. Startplatz wird ausgespielt im Europacup. Und da wird der LASK mit ziemlicher Sicherheit dabei sein, weil man höchstwahrscheinlich die Quali-Gruppe gewinnt im Halbfinale. Wir sehen eingeblendet die Termine nach Ende der Meisterschaft, 26. Mai, das Halbfinale, wo also, wenn der LASK als 7. gegen den 8. spielt, auch das ist noch nicht sicher, es könnte auch der 7. gegen den 5. spielen, falls zum Beispiel Hartberg Pokalsieger wird, Heimrecht hätte. Und dann gibt es ein Finale mit Hin- und Retour, da gibt es alle Möglichkeiten. Da kann Rapid-Gegner sein, es kann aber auch Blau-Weiß-Linz-Gegner sein. Wird noch spannend werden, oder Markus Schopp. Aber ist das, um es anders zu formulieren, ist das jetzt dann das Ziel, diesen komplizierten Weg zu gehen mit mehr Spielen und dann natürlich auch einem frühen Einstieg schon im Juli in die Qualifikation in der Conference League? Ist das aber vielleicht auch die Chance für das Team, noch besser zu werden?
Zuerst einmal ja, klar. Das ist aufgrund des Verlaufs der Meisterschaft der jetzig gangbare Weg. Es ist ein Weg, der, ja, den wir uns einfach in dieser Form auch erarbeiten müssen. Also nochmal, es ist das eine, Siebter zu werden, aber das andere ist es nachher auch aus dieser Rolle und gegen welchen Gegner auch immer, noch auch wirklich gut vorbereitet zu sein auf diese Spiele. Und egal wie diese Gegner heißen, der LASK wird zu diesem Zeitpunkt einfach ein sehr, sehr unangenehmer Gegner sein. Und für das sind alle Spiele, die wir jetzt dann haben, nicht nur Spiele, wo wir gewinnen wollen, sondern das sind auch Spiele, wo wir einfach uns entwickeln und verbessern wollen. Und ich glaube, dass das der Anspruch sein muss. Und das ist der Weg, der uns jetzt dann übrig geblieben ist. Wir hätten es uns alle ein bisschen anders gewünscht. Aber es ist kein Wunschkonzert. Das ist so, wie es ist. Und sollte es am Ende des Tages sein, dass wir Siebter werden, dann werden wir alles annehmen, was nachher da ist und werden unser Bestes geben, einfach diesen Weg zu gehen und auch klarerweise nachher ja, diesen internationalen Startplatz noch zu erarbeiten.
Ja, gibt eine Zuschauerfrage zum Thema Europacup. Die wollen wir gleich an den LASK-Trainer und Sportdirektor stellen. Also glaubt der Markus Schopp, dass der LASK nächstes Jahr wieder international spielen wird?
Ja, ist gerade jetzt dann gesagt.
Beantwortet eigentlich worden, ne?
Ist, glaube ich,
die Hoffnung ist groß, ne? Aber ist natürlich auch schwierig, wenn man die Gegner noch nicht kennt.
Das ist richtig, aber Fakt ist, das ist etwas, wo ich sagen kann, dass das unser großes Ziel sein muss. Und an dem müssen wir uns jetzt dann einfach messen und dann müssen wir schauen, dass wir uns da hinarbeiten.
Genau, weil Conference League, haben wir gesehen, was bei Rapid möglich ist, gibt einiges. Und ich nehme an, für die Austria ist das auch ein großes Ziel, ne? International dabei zu sein, in welcher Liga auch immer.
Ja, wir versuchen das immer in Etappen abzuarbeiten, weil man sieht, dieser Ligenmodus, der ist brutal. Und du brauchst quasi auch eine Bedienungsanleitung, dass du am Ende auch weißt, wo du auch landest. ich weiß nicht, ob das ganz optimal ist, weil viele Fans einfach nicht mehr durchblicken.
Aber bei welchem Modus jetzt? In der österreichischen oder
ja, international? Wir wissen am Ende, jetzt kurz vor Ende, noch immer nicht, wie das Ding ausgeht.
Aber Sie beide sitzen auch in den Gremien. Wo Hauptausschüsse sind in der Bundesliga, wo über Liga-Modus zum Beispiel diskutiert wird. Bitte,
aber
da könnte man Ansätze bringen, um es vielleicht einfacher
zu machen. Ich glaube auch, dass das immer wieder angebracht sein soll, dass man immer wieder die Dinge überdenkt.
Ja, ja. Auch jetzt. Nämlich zum Beispiel kein Europacup-Playoff mehr oder keine Punkteteilung mehr oder was?
Na, grundsätzlich. Also jetzt waren wir letztes Jahr natürlich der Nutznießer mit einem 8. Platz und haben international gespielt. Aber ich denke, man muss diese Dinge schon einmal neu einordnen, ob das eigentlich der richtig gangbare Weg ist. Die Belastung, die dann am Ende der Saison raus entsteht, speziell für die, die diesen schweren Weg aus der Quali-Gruppe raufgehen müssen. Natürlich ist das dieses Zuckerl quasi in der Quali-Gruppe, dass du noch international spielen kannst. Aber für die Spieler, wenn du die fragst, was das für Belastung ist, auch für psychische Belastung, das ist nicht ohne, wenn man mal ein bisschen näher reinhaut.
Aber ich möchte es konkret hören, Manuel. Das heißt, Sie wären dann dafür, dass dann der Sechste spielt und nicht der Achte in dem Fall. Weil der Sechste hat überhaupt keine Chance. Oder der Fünfte.
Na, aber die Möglichkeit, dass man eigentlich drei Spiele hat, dann lässt man spielen, weiß ich nicht. Ich wirf's einfach nur in den Raum.
Ja, nein, nur heraus.
Der Siebte gegen den Fünften und es gibt nur ein Spiel, wie auch immer, oder ein Hin- und ein Rückspiel und fertig. Aber es gibt halt 7 bis 8 oder 9 denkbare Szenarien. Wir haben letztens innerhalb des Trainerteams einmal diskutiert. Ich habe 5 Menschen gefragt und 4 haben es nicht genau gewusst, wie es eigentlich ablaufen wird. Und ich denke, für das Produkt Fußball ist es nicht 100% zielführend, wenn der Fußballfan, das ja vielleicht nicht so in der Tiefe wie wir hier auseinandersetzt, gar keinen Durchblick mehr hat.
Genau.
Das ist das Einzige.
Für einen Fan ist es natürlich schwer nachvollziehbar, warum der Achte, so wie ihr letztes Jahr, die Möglichkeit hat, international zu spielen und der Sechste gar keine Chance hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass das ja das große Zuckerl immer war für die Qualifikationsgruppe, damit das nicht ganz uninteressant wird. Wo ich schon dabei bin, ist die Frage, ob dieses Spiel 7 gegen 8 nachher wirklich zielführend ist.
Es sollte eigentlich 7 gegen 5 sein und der Sieger gegen 4.
Ja, aber das ist ja schon genau das, was du verstehst.
Ja, aber das ist die Grundregel eigentlich. Ne? Meistens ist halt nur der Pokalsieger, der Cupsieger unter den ersten 3 oder ersten 4 und dadurch scheidet das immer aus. Ne? Das ist der Punkt. Das könnte ja heute ja erstmals anders sein, heuer mit Hartberg zum Beispiel. Aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Andererseits wissen Sie aus der italienischen Meisterschaft, wo Sie selbst gespielt haben, da gibt es ja noch viel mehr komplexere Situationen mit Playoff
am Ende des Jahres. Also das mit dem, was nach hinten hin an Belastung ist, also ich will jetzt dann, für heuer kommt die Club-WM, also das sind ja alles Themen. Ich weiß schon, dass das ein interessantes Produkt ist und du willst so lange wie möglich und die Spannung erzeugen und das ist alles. Und ich verstehe das Argument, die sind Profis und die kriegen ganz viel Geld und die sollen. Aber am Ende sind es, und man sieht das jetzt dann bei den besten und größten Vereinen, die wichtigsten Spieler, irgendwann einmal kommen die Verletzungen. Mhm. Und mit diesen Verletzungen bricht auch sehr viel zusammen. Also wenn wir heute Rodri, Manchester City hernehmen als Beispiel. Oder es ist einfach etwas, wo man, man dreht immer weiter und man dreht immer weiter. Und die Frage ist, wie weit kannst du das drehen? Und da ist einfach... ja, schon auch gefragt, inwieweit man national und da einfach gewisse Dinge optimieren kann. Und das ist schon etwas, wo ich sage, da kann man sich Gedanken machen und ich glaube, das wird ja in den Gremien auch gemacht.
Genau, ist ja auch ein guter Ansatz. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie beide sind auch Spieler der Zehnerliga gewesen, da hat es 36 Runden gegeben, na, jetzt hat man eigentlich auf 4 weniger und eben für möglicherweise ein Team gibt es eben dann 35 Spiele, also das ist der Punkt. Aber in der Tat, es ist insgesamt natürlich eine Vielzahl an Spielen, die es zum Glück aber auch auf Sky Sport Austria zu sehen gibt, national wie international. Bevor wir über Personalien auch noch sprechen, beim LASK, Manuel Ortlechner, bei der Austria eine Personalie, die ja zu Saisonbeginn für viele überraschend war, war die Bestellung des Trainers. Wie sehen Sie die Entwicklung mittlerweile von Stefan Helm? Hat sich das als Glücksfall erwiesen?
Ja, der große Vorteil ist natürlich, wenn du einen Menschen über einen gewissen Zeitraum begleitest, dann ist auch in der Persönlichkeitsmatrix dieser blinde Fleck natürlich um einiges kleiner. Das ist immer der Vorteil wahrscheinlich auch einer Person, die, wenn es ein Inhouse-Upgrade gibt, wenn ich so sagen darf, immer wenn du externe Person reinholst, dann weißt du einfach genau, was du quasi kriegst. Das war, glaube ich, auch der große Vorteil von Stefan Helm. Der hat über Monate hinweg schon mit uns zusammengearbeitet, weil wir generell bei Austria Wien auch teamübergreifend sehr, sehr viel uns austauschen. Da gibt es einmal im Monat auch eine Sitzung, wo alle Trainer anwesend sind, sogar die Frauenteams. Und somit weiß man ganz genau, was man quasi auch, welchen Menschen man auch kriegt. Und jetzt im Nachhinein denke ich, war es die absolut richtige Entscheidung natürlich auch, weil der Stefan ein Typ ist und kennen, glaube ich, alle auch hier, die am Tisch sitzen. Das ist ein Teamplayer. Das ist ein Mensch, der sehr vernünftig, bodenständig und normal auch ist. Das sind schon mehr Attribute, die sind sehr, sehr wichtig, denke ich, wenn man langfristig miteinander arbeiten will. Speziell, wenn es auch Phasen gibt, zu überbrücken, wo es einmal nicht so läuft. Und ich glaube, das gesamte Trainerteam, auch mit dem Christian Wegleitner und Christoph Glatzer und auch die Athletiktrainer und alles, was wir da jetzt so zusammengestellt haben, das ist einmal grundsätzlich eine gute Gruppe an guten Charakteren und guten Menschen, wo sich keiner sehr wichtig nimmt, sondern alle im Sinne des großen Ganzen gerne zusammenarbeiten. Und wenn ich sehe auch, was der Stefan für eine Idee vom Fußball hat, und die ist ja nicht so unähnlich mit dem Menschen, der da gegenüber sitzt, gepaart mit dem modernen Fußball und diese alte Austria-Idee mit dem neuen Fußball, wenn ich so sagen darf, das kombinieren. Ich glaube, das haben die alle auch so im Kopf drinnen.
Ja, Ballbesitzfußball würde ich mal eher sagen. Ja, es ist jetzt nicht
und der Red Bull-Stil. Wie ich es vorhin schon einmal erwähnt habe, jede Art und Weise hat seine Limits und wenn ich mir denke, welche Historie auch der Verein, die Austria hat, dann ist das nicht den Ball hoch nach vorne spielen und irgendwo dann in der letzten Linie dann über den zweiten Ball dann zu gewinnen, sondern nein, schon auch kontinuierlich und mit einer Idee dann ein Spiel zu eröffnen. Und das hat man in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Die Mannschaft hat am Anfang begonnen, sich unter dem Stefan zu stabilisieren, weil primär, wenn du reüssieren willst, brauchst du mehr gute Defensivarbeit, da musst du mehr alle Abläufe und auch die sind jetzt sehr, sehr klar in die Mannschaft reinbringen. Das ist passiert und darüber hinaus hat sie sich Woche für Woche sukzessive auch im Offensivspiel verbessert. Und wenn ich mir gesagt die letzten Wochen ansehe, dann hat man schon gemerkt, wo die Idee grundsätzlich hinführt. Aber es wird natürlich schon einiges schwieriger, wenn du Blöcke bespielen musst, wenn du da neue Lösungen finden musst. Das ist die höchste Kunst im Fußball. Und da müssen wir uns auch versuchen, weiterzuentwickeln.
Genau, der Trainer und natürlich auch die Mannschaft. Aber weil Sie das schon im Laufe der Sendung jetzt auch gesagt haben, Sie lassen sich sozusagen nicht die Saison schlecht drehen, glaube ich, wenn ich Sie richtig zitiere.
Ja, noch nicht vorbei.
Ja, genau. Aber Stand heute, 6 Runden vor Ende der Meisterschaft, das wäre eigentlich auch die Frage. Wir haben auch hier ein paar Daten und Fakten zu dieser Saison der Wiener Austria für Sie herausgeholt, die natürlich auch eng mit Stefan Helm verbunden ist, weil es ja seine erste Saison als Cheftrainer bei der Wiener Austria ist. Also er hat 15 der 26 Bundesligaspiele gewonnen, darunter eben diesen Run von der 9. bis zur 16. Runde. Wir reden nur von der Bundesliga, da waren natürlich auch noch in dem Fall im Cup 2 Erfolge dabei. Er verlor nur 6 seiner ersten 26 Bundesligaspiele. als Austria-Trainer und wie schon erwähnt, im ÖFB-Cup-Halbfinale ist man dann eben erst ausgeschieden, eben zu Hause gegen Hartberg, davon ist man dann nicht wirklich ausgegangen und wir haben oben gesagt, ist es dann eben eine gute Saison, Fragezeichen, aktuell.
Na, bis jetzt würde ich schon sagen, aber ja, es sind sechs wichtige Spiele. Also allein in den nächsten Spielen wieder denke, da kann auch wieder alles passieren.
Zweimal gegen Sturm.
Und ich glaube, immer wenn ich generell das Mikro habe und die Möglichkeit nutzen kann, dann versuche ich permanent darauf hinzuweisen, wenn man sich die gesamte Saison in Österreich anschaut, es sind sehr, sehr viele Teams, die sich auf Augenhöhe bewegen. Die wenigsten spielen so souverän, nur mit 80% die Spiele haben, das passiert gar nicht. Du musst es einfach schaffen, am Spieltag der Leistungsoptimum abzurufen, wenn dir das gelingt. Dann kannst du eine lässige Saison spielen. Das haben wir über einen längeren Zeitraum geschafft und das ist auch der Grund, warum wir nach wie vor in der Tabellenregion uns befinden. Und nicht mehr und nicht weniger. Abgerechnet wird dann eher am Ende dann. Ihr habt gesagt, auch schon eingangs zur Meistergruppe, es ist alles möglich vom ersten bis zum sechsten Platz. Es kann sein, dass uns der große Kuh gelingt. Es kann aber sein, dass wir mit dem sechsten Platz komplett leer ausgehen. Ja. Ich weiß es einfach nicht, weil ich auch kein Hellseher nicht bin. Und
aber 11 Punkte Vorsprung auf Blau-Weiß Linz und es gibt noch, ich meine, es sind noch 18 Punkte.
Nein, das war wie eingangs der Meistergruppe, habe ich gesagt. Ja. Und man merkt einfach, dass es einfach schwer ist, aber die Spieler machen das richtig gut und der Punkt ist der, du darfst jetzt in der Meistergruppe dir ganz, ganz wenig erlauben, du musst ja hochkonzentriert und fokussiert an die Sache herangehen und dann wird das Ding schon ganz gut ausgehen, ob das dann der zweite, dritte, erste, vierte, ich habe keine Ahnung, nicht, aber ich habe nicht den Anschein, wenn ich mir die Spiele anschaue, dass irgendein Faden reißt. Natürlich ist auch wichtig, dass du keine großartigen Verletzungen hast, weil wenn ich auf unsere Startelf blicke, dann haben wir den Großteil der Spiele eher mit einem ähnlichen Personal bespielt. Das hat aber auch dazu geführt, dass sie die Gruppe gefunden hat, dass du die Abläufe kennst, du weißt, was der Vordermann oder der neben dir auch macht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist ja beim Lasten nicht anders. Ich beobachte das ja eh ganz genau, was auch bei anderen Vereinen passiert. Das ist auch ein Grund, warum sie das jetzt langsam alles einspielt. Und ähnlich ist bei uns auch. Also genau. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Spiele, weil gefühlt jedes Spiel ist ein Einspiel.
So soll es auch sein, deswegen ja auch diese Ligareform übrigens vor 7 Jahren, 2018. Markus Schopp, die Austria, eine der Überraschungen der Saison, neben möglicherweise WAC, auch Blau-Weiß Linz natürlich. Weil
in
der
ich glaube, Steiger Peter hat das vorher gesagt, es gibt so viele Mannschaften, die wirklich gut gearbeitet haben und es ist so spannend nachher auch zu beobachten, wie die Prozesse bei diesen Vereinen nachher ablaufen. Wie wichtig das ist, dass du Personal findest, mit diesem Personal ganz einfach positive, negative Erlebnisse hast, aber mit dem Personal einfach etwas entwickeln kannst. Und das ist bei der Austria sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel auch. Ich glaube, dass es auch noch auf der Transferseite im Sommer einfach ganz, ganz richtige und gute Entscheidungen gegeben hat. Dragovic zu verpflichten ist jetzt dann sportlich überhaupt keine Diskussion, aber was man so hört und was man weiß, ist, dass du damit natürlich einen Top-Vollprofi in die Kabine holst, der vieles kontrolliert und vieles moderiert. Dazu in der Offensive einfach spannende Personalien. Also am Ende ist es einfach es sind viele Entscheidungen richtig getroffen worden und deswegen ist die Austria jetzt da, wo sie ist. Muss man einfach noch so respektieren und man kann, und da ist der WAC also ein Beispiel, Blau-Weiß Linz ein gutes Beispiel. Da wird sehr lange an etwas festgehalten, da wird ganz einfach vertraut, da wird auch der Moment, wenn es vielleicht nicht so läuft, als Möglichkeit gesehen, die Dinge noch besser zu machen. Mhm. Und deswegen, ja, finde ich, ist es schon wichtig gewesen, dass da alle sehr, sehr ruhig geblieben sind, vielleicht in dem einen oder anderen schwierigeren Moment, der in dieser Saison natürlich da nicht so war.
Genau, weil gerade die Austria ja eigentlich, sage ich, durchaus in den letzten Jahren für Unterhaltung gesorgt hat, also auch für uns Medien. Schaut mich so an. Vierte Saison als Sportdirektor bei der Austria. Manche sagen, es gibt angenehmere, leichtere Jobs. Stimmt das?
Ja, wunderbar. Es gibt ganz sicher leichtere Jobs. Die Frage ist, ob es im Fußball leichtere Jobs gibt, aber leicht und einfach kann ja jeder. Und nachdem ich den Verein jetzt schon sehr, sehr viele Jahre in verschiedensten Rollen irgendwo schon erlebt habe, würde ich auch jetzt nach dieser fast 4 Jahren sagen, recht viel kann man nicht mehr erschüttern, glaube ich halt immer. Aber oft kommt es dann trotzdem wieder anders.
Morgen ist auch ein Tag, sage ich nur.
Dennoch, denke ich, ist man gut beraten und ich glaube, das ist beim Lasker trotzdem auch nicht alles, auch ein Großklub in Österreich. Wenn man einfach eine gewisse Resilienz entwickelt, die Dinge sind nicht zu nah an sich heran, kommen lässt, weil dann kann man nicht mehr schlafen. Wenn man nicht mehr schlafen kann, dann wird es richtig tragisch und ich kann trotzdem noch sehr, sehr gut schlafen und wie gesagt, eine grundsätzliche Grundgelassenheit habe ich jetzt entwickelt.
Genau. Den Eindruck erwecken Sie im Übrigen auch, dass Sie Ihren Job fast lieben, also zumindest mit sehr viel Herz und Engagement betreiben. Das ist zumindest das, was auch Markus Klima festgestellt hat, nämlich mit dem Blick ins Archiv. 4 Jahre ist er Sportdirektor bei der Austria, Manuel Ortlechner.
Es ist der 11. März 2022. Wir besuchen Manuel Ortlechner. Und ja, sein neues Leben ist schön.
Der Weg und die Richtung stimmen und es macht einfach einen Riesenspaß, hier mitzuwerkeln, jeden Tag dann die Garage reinzufahren und dann ja, wieder versuchen, Dinge voranzutreiben und die nächste Generation schiebt schon wieder nach und die nächste und die nächste. Also bitte stellst mir nie wieder die Frage, ob mir mein Job nicht Spaß macht.
Aber dieses Sportdirektorenleben, es ist auch ein Leben der unpopulären Entscheidungen. Liegt dir etwas am Herzen, ist es manchmal hart. Dezember 2022. Manuel Ortlechner muss Manfred Schmidt freistellen. Es ist tatsächlich eine Zeit, in der es keinen Spaß macht, den Wien-Favoriten.
Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Ich habe gesagt, es wird wahrscheinlich auch für mich richtig unangenehm. Aber keine Ahnung, wie lange ich das auch da mache. Und keine Ahnung, wie ich das überstehe hier. Aber es musste im Sinne der Austria gemacht werden. Keine Ahnung, ob man das irgendwann nochmal nachvollziehen kann.
Kann er? Wohl ja. Talk und Tore 2 Monate später.
Ich muss ehrlich sagen, und das habe ich auch gemacht in der Zeit, wo ich öfter hier gesessen bin und nicht für die Austria tätig war, der Club hat etwas auch seine Identität, seine sportliche Identität verloren. Und egal, mit wem man in der Branche austauscht hat, wird überhaupt niemand mehr sagen können, für was die Austria steht. Und das war für mich fast erschreckend. Das ist mein Verein, mit dem ich unfassbar viel stolzes Trikot tragen habe. Und plötzlich sagen mir Menschen in ganz Fußball Österreich, für was steht denn der Verein eigentlich sportlich?
Manuel Ortlechner, einst 2013 der Architekt des großen Erfolgs. Viele Jahre später hat er wieder einen Plan.
Er war schon ein sehr strukturierter Mensch, der immer sehr versucht hat, auch immer wieder ein Netzwerk aufzubauen und sehr diplomatisch. Vor allem außerhalb des Platzes, aber auch in der Kabine zu sein, hat eigentlich mit jedem einen Draht gehabt und das hat ihn damals schon ausgezeichnet. Offensichtlich scheint jetzt einiges richtig gemacht worden zu sein, weil er einerseits jetzt schon länger im Amt ist und auch jetzt die Tendenz die richtige ist. Es hat natürlich immer mal wieder viele personelle Veränderungen gegeben, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb und auch in der Führungsetage. Aber er ist die Konstante und hat jetzt auch natürlich den Kader so zusammengestellt, der jetzt erfolgreich ist. Und das ist immer ein großes Zeichen, dass jemand richtig gut gearbeitet hat.
Frühjahr 2025. Durststrecke hin oder her. Im Nachhinein könnte man sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig entschieden. Die Identität scheint zurück.
Hut ab, grandios. Die ganze Gruppe, egal wer ausfällt, wer reinkommt, ihr seid wirklich eine Gruppe, habe ich so selten erlebt. Aber trotzdem, auch in Linz, die Leute wollen schießen.
Wie auch immer, dass diese Saison hier ausgeht.
Das waren übrigens nicht Live-Bilder aus der Kabine von heute. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Aber Manuel, gehört das auch zum Job des Sportdirektors? Manchmal passt das, oder? Das gehört auch dazu.
Ja, es ist relativ leicht erklärt. Also es war, glaube ich, irgendein Sieg im Herbst, wo ich dann auch noch in die Kabine rein bin und ich war einfach verwundert, wie wenig vielleicht jetzt die neue Generation generell auch solche Siege zelebriert. Und in der Meistersaison war es so, dass der Markus Suttner, dieses Austria-Lied, das man ja immer, wenn man bei uns spielt, auch hört, weil es die Fans einfach immer anstimmen. Das singen auch unsere ganzen Nachwuchsteams und die Frauenteams und noch ein Sieg. Und das ist nicht passiert. Und ich habe gesagt, die Jungs, jetzt seid ihr nicht besser, aber man muss ja auch Siege anders feiern und wir sind ja doch wer. Und dann habe ich einer das einmal so quasi vorgemacht. Dann hätte mir gewünscht, dass das dann Woche für Woche passiert. Und dann haben wir gewonnen. Und immer wieder ist der Drago gekommen und sagt, Orte, mach du das, das hat sich jetzt bewährt. Und er ist jetzt ja abergläubisch, der Drago. Und sage, Jungs, nach dem Winter, dann ist es reicht, aber jetzt müsst ihr es eh wissen, wie das Lied geht. Und trotzdem wollten sie es, dass sie weiterführen. Und ich brauche das ja nicht für mich, ich habe es eh oft genug. Gott sei Dank habe ich es eh oft genug als Spieler singen dürfen. Genau. Aber das haben wir halt dann so weitergeführt und jetzt ist es aber gut langsam damit.
Genau. Wer macht es jetzt? Wer singt jetzt? Vielleicht hat keiner so eine Stimme. Das
kann ja, mag sein, aber nein, ich mag da nicht viel drüber reden.
Nein, aber es ist ja schön, dass es die Bilder überhaupt gibt. Ich finde, da ist ja immer ein bisschen Emotion da. Markus, müssen Sie das auch machen?
Nein, aber dort ist schon recht. Das ist schon etwas, wo man auch feststellen kann. Also ich kann mich auch erinnern zu meiner Zeit, also da in die Kabine nach einem Interview reinzukommen, da ist die Post abgegangen. Heutzutage, wenn du lang bei Interviews bist, ist vielleicht der Teil gar nicht mehr da. Also es ist schon etwas, wo man nachher einfach klar etwas implementieren muss, einfach ihnen ein Bewusstsein geben muss, was es bedeutet, Erfolge zu feiern, Siege zu feiern.
Zu genießen.
Weil von den weniger schönen Momenten gibt es ja auch genug.
Genau.
Und Siege sind was Besonderes und ich glaube, das soll man damit einfach auch herausstreichen. Und es gibt den Spruch, nothing beats winning. Und ich glaube, das merkt sie auch gerade wieder. Es gibt ja trotzdem nichts Schöneres, als wie zu siegen und oft zu siegen. Das ist der Grund, warum man sich von Montag bis Freitag darauf vorbereitet und hoffentlich dann Samstag oder Sonntag was gewinnt.
Genau. Der Job des Sportdirektors, haben wir jetzt schon gehört. Was hat sich jetzt für Sie im Laufe der 4 Jahre verändert, abgesehen davon, weil man eben mehr gewonnen hat in dieser Saison als in den Jahren zuvor? Ist es jetzt angenehmer geworden, ja, vom Gefühl her?
Was heißt angenehmer? Ich glaube auch an... Du kannst dich für sowas ja nicht vorbereiten. Und natürlich, Traditionsvereine haben in der Regel, wenn dann natürlich unpopuläre Entscheidungen getroffen werden müssen, einfach einmal eine ganz andere Wucht und Dimension. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht wirklich darauf vorbereitet. Aber wenn natürlich dann die Ordination von meiner Frau beschmiert ist, dann überschreiten Dinge einfach eine Grenze, wo man echt gedacht habe, hey, das hätte ich in der Dimension auch nicht erwartet. Aber nur mal, wir haben alle sehr viel daraus gelernt. Wie ich gesagt habe, ich habe eine große Grundgelassenheit entwickelt, so Siegen wie auch Niederlagen. Ich glaube, das musst du auch am Ende des Tages, weil ansonsten wirft dich dieses Rad auch irgendwo wieder raus. Aber es ist ja, und das ist auch der wichtige Punkt, es ist weder der Lask, der Markus Schopp, nur ist die Austria Wien Manuel Ortlechner und es ist ja auch nicht der Stefan Helm, die Austria, sondern der Stefan hat ein tolles Team, mit dem der Jürgen und ich unfassbar gern zusammenarbeiten. Am liebsten würden wir rund um die Uhr drinnen sitzen, weil wir uns so gerne über Fußball austauschen. Und ich glaube, das allein ist schon mal ein ganz wichtiger Indikator auch dafür, dass du erfolgreich bist, weil du mit den Menschen gern zusammenhängst. Und beim Stefan ist so, der hat ein tolles Team rund um sich. Es ist unfassbar inspirierend, auch sich mit Jürgen auszutauschen, weil der Jürgen einfach auch im Fußball alle Aspekte, die, glaube ich, dieser Sport so mit sich bringt, erlebt hat in seiner langen Karriere. Wir haben uns irgendwann auch dann darauf geeinigt, der ist so der Senior und ich der Junior. Und ich sage auch immer wieder, ich sehe mich als Lehrer und Schüler zugleich. Ich glaube, dass du eh auch nie auslernst, egal in welcher Rolle du auch tätig bist. Und nochmal, keiner hat so ein großes, ausgeprägtes Ego, dass es irgendwie wehtut, sondern wir sind ein großes...
Genau, also man geht gerne in die Arbeit, das ist ja immer positiv. Jürgen Werner, haben Sie gemeint, um vielleicht für die, die es nicht ganz nachvollziehen konnten, wenn Sie gemeint haben mit Jürgen Werner, den Sportvorstand und auch Investor bei der Wiener Austria, dann kommen wir vielleicht gleich zu den Transfers. Sie waren ja bisher immer auch mit ihm zurückhaltend, hat er ja auch andere Gründe, kann man durchaus sagen. Kaum Geld ausgegeben, der erste Einkauf in diesen 4 Jahren war Marco Ragusch, ansonsten alles eher im unteren sechsstelligen Bereich, wenn es ein paar Verpflichtungen gegeben hat. Er hat aber auch gesagt, jetzt nachdem es die Lizenz gegeben hat, in erster Instanz, man wird sich im Sommer weiter verstärken. Trifft das vor allem auch auf die Position zu im zentralen Mittelfeld, wo man den Eindruck hat, da gibt es 2 Spieler und mit Botsmann eine Reserve und das war's dann.
Ja, wir müssen ja generell schauen, dass wir punktuell die Gruppe weiterentwickeln. Und das haben wir schon letzten Sommer versucht auch. Und der primäre Wunsch war ja, dass wir viel Charakter hinzuholen. Ich glaube, du kannst nur so einen guten Spieler hinzuholen, aber wenn der quasi, wie soll ich sagen, dieser faule Apfel in einer Gruppe ist, dann steckt der alle anderen auch an. Und ich finde, da haben wir Sommer ein paar glückliche Griffe auch gemacht, mit sehr wenig Geld, weil die Möglichkeiten bei der Austria, das hat sich einfach in den letzten Jahren komplett verändert, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Ich bin auch froh, dass jetzt wieder langsam eine gewisse Normalität einfach auch einkehrt. Und jetzt müssen wir wieder schauen, die Gruppe weiterentwickeln, um punktuell weiterzuentwickeln. Aber es bleibt trotzdem eine große Herausforderung mit wenig Budget, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es hilft natürlich schon am Ende eine gewisse Platzierung, auch internationales Geschäft ist auch sehr, sehr attraktiv für Spieler, die nicht kommen wollen. Wir duellieren uns mit anderen Vereinen in Österreich oder in Europa. In der Regel entscheiden sich die Spieler dann nicht für die Austria aufgrund des Gehaltes, sondern wegen anderen Aspekten. Das haben wir auch sehr, sehr kreativ und versuchen auch oft mit der Stadt Wien und mit den anderen Möglichkeiten zu werben, aber nicht nur alleine wegen dem Geld.
Und ich find, Sechser? Ja oder nein?
Es gibt verschiedene Positionen bei uns im Verein und ich werde hier sicher keine Debatte nicht starten, wo wir uns verstärken
wollen. Kann man ja sagen, dass man unter anderem im Mittelfeld jemanden sucht. Ist ja, würde ja auch nachvollziehbar sein, werden viele sagen, oder?
Ja, du brauchst ja generell auch Ideen für potenzielle Abgänge und du musst eigentlich auf mehreren Positionen.
Aber Stichwort Abgang, Botsmanns Vertrag läuft zum Beispiel aus, Grubers Vertrag läuft aus. Gibt es da schon Entscheidungen?
Nein, weil bei uns einfach die Dinge, die eben, wie gesagt, schon in die Umsetzung gebracht worden sind und umgesetzt sind. Ich sage Stichwort Stadionverkauf. Das ist ja, das braucht ja auch noch etwas. Und bevor die Dinge nicht quasi über die Bühne gebracht worden sind, können wir auch alle diese Dinge nicht umsetzen. Wir versuchen sie aber jetzt schon einzugleisen. Natürlich, je besser wir gerade performen, umso höher wir in der Tabelle stehen, umso attraktiver sind wir speziell für Neuzugänge. Das ist eh völlig klar.
Gibt auch eine Zuseherfrage. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann zu Spielern, die bei der Austria aktuell als Leihspieler unter Vertrag sind. Also wie sieht es mit den Kaufoptionen der Leihspieler aus? Muss man vielleicht erklären. Die beiden Stürmer Prelitz und Malone von Cagliari und Malone von Basel sowie Winlöf vom FC Bayern.
Ja, wir sind mit allen drei Spielern plus ihren Vereinen eh schon im intensiven Austausch. Ich finde auch, das sind super Gespräche, egal ob mit dem Berater, mit den Spielern selber oder auch mit ihren Stammvereinen, weil bei allen drei Spielern gibt es einen Stammverein, der jeweils nicht Austria Wien ist.
Aber sind die Spieler, um das kurz zu machen, haben die Interesse zu bleiben?
Das Schöne ist, alle drei Spieler fühlen sich pudelwohl. Die haben auch einen riesen Gefallen gefunden an der Zusammenarbeit mit uns generell, am Clubgeschehen, an der Fanszene, alles, was sich bei uns entwickelt hat, weil einfach alles komplett im Steigen ist, führt dazu, dass einfach die Jungs grundsätzlich bleiben wollen. Aber das heißt nun lange nicht, dass das dann auch zu einer Lösung auch führt, weil es ist oft auch nicht so schwer, das finanziell zu stemmen. Bei den beiden Stürmern ist es ja anders als wie beim Vini, beim Matteo Perez Winlöf, weil der Vini ist ja eigentlich nur ein reiner Leihspieler. Aber auch da sind wir schon in Gesprächen und versuchen, ihn weiter Austria attraktiv zu machen. Und ja, wie gesagt, er ist ein toller Typ. Ich glaube, dass der eine lässige Karriere vor sich haben wird. Aber nur ein Jährchen bei uns oder zwei, das glaube ich, würde ihm auch nicht schaden.
Genau. Bis wann sollen diese Entscheidungen fallen? Setzt man sich da selbst Deadlines? Auch was die Verlängerung, die möglichen oder eben Nichtverlängerung von Gruber und Boltzmann betrifft.
Es kann auch passieren, dass der eine oder andere Spieler zurückkehrt zu seinem Stammverein und dann im Laufe des Juni zurückkommt. Wobei man das nicht so gerne haben, weil aber jeder Trainer hat es gerne, dass er zum Trainingsstart eigentlich schon auf das Große der Spieler zurückgreifen kann. Weil eigentlich in der Vorbereitung, die kann sehr kurz sein, wenn ich an die Q-Spiele denke, Q2, Q3, zählt jeder Trainingstag, wo du Inhalte vermitteln kannst, weil dann hast du oft Donnerstag, Sonntag diese Thematiken, dass du einfach wenig Inhalt trainieren kannst. Darum ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn du die Gruppe sehr schnell beisammen hast.
Und abschließend, Dominik Fitz bleibt bei der Austria.
Ich meine, er hat einmal nur Vertrag, sitzen wir am Steuerrad, das muss man auch dazu sagen. Aber dass er, wenn es passt, sich verändern will, ist jetzt auch nichts Schlimmes nicht. Aber wenn es nicht passt, dann denke ich auch, dass wir gute Chancen haben, dass wir ihn vielleicht auch nächste Saison noch im violetten Trikot sehen werden. Aber um ehrlich zu sein, es ist völlig offen.
Ja, ist eben so. Wenn einer ganz gut spielt, dann gibt es auch Begehrlichkeiten. Markus, Sie haben gesagt, Sie mussten viel verändern. Waren die Winterabgänge in der Transferzeit vielleicht wichtiger als die Zugänge?
Klar ist es, dass alle Winterabgänge im Herbst einfach die Möglichkeiten oder teilweise vielleicht schon länger nicht genutzt haben, um einfach einen Impact zu hinterlassen. Und es war klar, unzufriedene Spieler, die auf keine Einsatzzeit kommen, denen vielleicht im Sommer was versprochen worden ist, das so nicht eingetreten ist. Da muss man einfach ganz ehrlich sein und ich glaube, dass wir vor allem im Winter schon sehr viele Entscheidungen getroffen haben, um einfach eine gewisse Unzufriedenheit aus der Kabine zu haben. Und das hat jetzt dann nichts mit den Charakteren der Spieler zu tun, sondern es ist einfach Fakt, dass jeder, der nachher zu uns kommt oder bei uns ist, natürlich Ambitionen hat zu spielen und dann vor allem nach so einem Herbst, wo es nicht so rund war, vielleicht nicht auf diese Einsatzzeit gekommen ist, dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass man sehr offenes Gespräch führen muss. Und das haben wir getan und wir haben Gott sei Dank noch im Winter sehr interessante und gute Lösungen gefunden.
Ich möchte nur erwähnen, für die, die es vielleicht nicht so im Kopf haben, Renner, Galvez, Tavares, das sind einmal drei Spieler, die abgegeben wurden. Ljubicic wurde verkauft, Alavero wurde verkauft und Stojkovic haben sie in die zweite Mannschaft versetzt, also eine halbe Mannschaft, ne? Plus die einmal
zu ja, weg waren. Noch einmal vor allem beim Stojke muss ich dazu sagen, also der hat sich nie was zu Schulden kommen lassen, aber es war für mich ja ganz einfach.
Außer ein schweres Foul.
Ja, es war nachher so, mit diesem Foul, mit dieser Sperre, war mir klar, ich brauche in der Vorbereitung nicht nur einen, ich brauche zwei, ich muss viel probieren, ich möchte den jungen Spieler probieren. Und deswegen waren das einfach alles Entscheidungen, die definitiv nicht leicht waren, aber ich glaube, dass die schon auch nachher ihren Teil dazu beigetragen haben, die Art und Weise der Mannschaft ein klein wenig zu verändern, ein klein wenig die Hierarchie drinnen zu verändern und schon auch ein Mitgrund ist, dass wir jetzt dann, wie gesagt, also seit Dezember 13 Spiele, eine Niederlage, ist vielleicht schon ein Mitgrund eben auch diese Entscheidungen.
Genau. Der Kader ist ja noch immer nicht klein, würde ich mal sagen, auch wenn es noch immer verletzte Spieler gibt und gibt es ja auch bekannte Namen. Gibt auch eine Zuschauerfrage zu einem Spieler, der beim LASK seit vergangenem Sommer unter Vertrag ist, also schon vor der Zeit von Markus Schopp verpflichtet wurde. Was ist mit Boateng? Als Linzer finde ich es schade, dass er so gut wie nie dabei ist, fragt Ricardo Pupek.
Ja, also Jérôme ist natürlich im Sommer gekommen aus Italien, hat in Italien wenig Spielzeit gehabt in dem halben Jahr, ist nachher zu uns gekommen, hat noch ein paar Einsatzzeiten bekommen, aber hat aus seiner Zeit in Italien einfach eine Verletzung mitgebracht, die den ganzen Herbst eigentlich Probleme bereitet hat. War am Ende des Tages nachher so, dass er sich das im November, Dezember operieren hat lassen. Hat eine ganz eigene, separate Vorbereitung gehabt, mit der zweiten Mannschaft nachher viel, weil er einfach der Prozess länger gedauert hat. Und auch jetzt, dann es sind immer wieder Kleinigkeiten, die ihn einfach noch zurückwerfen. Aber was gut ist und was wirklich spannend ist, er hat in der Kabine einfach eine Rolle gefunden, wo er uns nicht nur unterstützt, sondern wirklich ein absolut, würde ich schon sagen, wichtiger Teil auch der Mannschaft ist, der eben daran arbeitet, A, wirklich hundertprozentig fit zu werden, aber B, auch wirklich bemüht ist, seine Erfahrungen, seine Erlebnisse mit den jungen Spielern zu teilen und das schätze ich sehr.
Er ist ja Weltmeister von 2014. Kann er auch noch ein wichtiger Teil auf dem Spielfeld werden? Er hat ja noch Vertrag über die Saison hinaus.
Ja, das große Thema ist, wann er wirklich hundertprozentig fit ist, weil die österreichische Liga natürlich schon sehr, sehr spezielle Liga ist und ich glaube, dass man nicht den Fehler machen darf, zu glauben, ein Name alleine genügt, um nachher zu sagen, okay, das funktioniert. Also man braucht einfach eine gewisse Fitness und wenn er verletzungsfrei ist und wenn er nicht immer kleine Rückschläge hat, dann muss man einfach jetzt dann schauen. Wir haben jetzt dann noch ein paar Spiele und wird man vielleicht noch einmal sehen jetzt.
Ich frage den Sportdirektor, wo ist der Hauptansatz im Sommer, was das Personal betrifft?
Ja, wie schon richtig gesagt, ist natürlich ein sehr, sehr großer Kader, der letztes Jahr zusammengestellt wurde. Aber man darf nicht vergessen, über die ganze Saison, es hat doch sehr, sehr viele Ausfälle gegeben. Wir haben den einen oder anderen Spieler, der jetzt dann nach einer sehr langen Verletzungspause zurückgekommen ist. Ich freue mich sehr, dass jetzt dann die letzten ein, zwei Spieler so am Punkt sind, wieder in das Mannschaftstraining voll einzusteigen. Das eine ist nachher im Mannschaftstraining zu sein, aber das andere ist nachher wirklich wieder toll zu funktionieren. Mich freut es extrem, dass Andres Andrade nach seiner langen Verletzungspause wieder dazugekommen ist, in einem sehr schweren Moment, aber in seinem ersten Spiel gleich mal ein Tor gemacht hat. Und das sind so finde ich, ganz einfach schon Personalien, wo man einfach nachher sich jetzt dann orientieren kann, wie funktioniert das und wie kann man mit diesen Personalien einfach noch die nächsten Schritte planen. Und da glaube ich einfach, da haben es sehr viele Junge jetzt dann auch geschafft, nicht nur dabei zu sein, sondern auch ein Statement zu setzen.
Sissé, Safin, Sulzner,
ja, zum Beispiel. Ne? Micic, Spieler, die in
Schweden. Aber sie sind auch wichtig, dafür stehen sie ja auch, dass Wien Hartberg, dass sie auch jungen Spielern
absolut, die Chance geben. Absolut, und das, man muss schon wissen, also das sind schon schwierige Momente gewesen, wo die Jungs da ihre Möglichkeiten bekommen haben. Teils aus der Situation geboren, aber auch teils, weil sie einfach mir das Gefühl gegeben haben, bereit zu sein. Und ich glaube, dass es einfach noch jetzt danach in den nächsten Wochen wichtig sein wird, da diese endgültigen Antworten von dem einen oder anderen Jungen zu bekommen, inwieweit der bereit ist. Und wir einfach noch auch basierend auf diesen Erfahrungen der letzten Wochen, der letzten Monate ganz klar sagen können, das sind Spieler, denen wir mehr Einsatzzeit in der nächsten Saison zutrauen.
Das heißt aber dann auch, wenn ich das richtig verstehe, im Umkehrschluss, dass bei Spielern, deren Verträge jetzt auslaufen, das ist ja vor allem in der Defensivabteilung, Ziyech, Smolcic, Jovicic, aber auch Ljubic, da können nicht alle bleiben.
Na klar ist es, dass man mit diesen Spielern schon seit längerem Gespräche führt und versucht einfach die Situation zu erklären. Ist natürlich extrem herausfordernd gewesen. Bist du in der Meistergruppe, bist du nicht in der Meistergruppe? Wie gehst du noch in dieses Szenario Meistergruppe oder jetzt dann, wie es jetzt dann ist, Qualifikationsgruppe? Ich sage einmal, dass wir mit diesen Spielern in sehr offenen und ehrlichen Austausch stehen und die Gedanken und die Überlegungen von unserer Seite ganz klar sind. Ich kenne die Überlegungen der Jungs und man kann schon sagen, dass man mit dem einen oder anderen einfach noch immer in sehr guten Gesprächen sind.
Und bis wann sollen die Entscheidungen fallen?
Klar, also es ist, wie es der Orte früher gesagt hat, also es ist schon wichtig, dass man ganz einen klaren Plan hat, wie es am Ende des Tages für die nächste Saison ausschaut. Und deswegen ist es auch wichtig, auch von dem einen oder anderen Jungen eine klare Botschaft zu erhalten.
Und ich glaube, das Wichtige wird sein, dass die Jungs, die jetzt dann angesprochen wurden, diejenigen sind, die es erst erfahren. Und alles Weitere wird man nachher auch so kommunizieren. Aber klar ist es, wir wollen natürlich für uns auch so schnell wie möglich Klarheit haben.
Genau. Und wenn wir über das Thema Neuzugang sprechen, vielleicht eine Frage. Es gibt ja bei Sturm einen jungen Spieler, der heißt Job im Nachnamen, im Vornamen Konstantin. Ist der eine, dessen Vertrag läuft bei Sturm aus? Kann der mit Papa unter Umständen gut verhandeln und dann beim Lasker?
Also verhandeln kann er sicher gut mit dem Papa, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Kombination wäre. Ja. Vom Profil her finde ich mein Sohn super spannend. Ich glaube, dass er eine ganz tolle Entwicklung jetzt dann genommen hat. Und ja, also er hat jetzt dann einmal die ersten Schritte gemacht, jetzt dann folgen die nächsten. Er weiß, dass es nicht viel leichter wird, aber ich traue ihm das zu und es freut mich extrem, dass er jetzt dann diese Entwicklung so genommen hat, wie er sie gemacht hat.
Genau, zunächst soll er mal die Matura machen, ne?
Oi. Ja.
Genau. Ich wünsche ihm alles Gute auf diesem Weg. Und sage besten Dank an Markus Schopp fürs Kommen.
Danke.
Und auch an Manuel Ortlechner. Der Junior ist heute auch hier, wird er auch Fußballer?
Nein, lass mich das Thema. Okay. Aber es ist kein Problem. Okay.
Gut, danke fürs Kommen. Alles Gute den beiden Herren und natürlich die Hinweise für Sie. Kaum ein Tag ohne Fußball. Diese Woche eine englische Woche in der österreichischen Bundesliga. Dienstag, Mittwoch und dann Freitag, Samstag, Sonntag. Und nächste Woche gibt es dann schon Champions League und Europa und Conference League Halbfinal-Hinspiele. Also, Sie sind gut aufgehoben bei uns, bei Sky Sport Austria. Besten Dank, bleiben Sie uns gewogen. Noch einen schönen Abend. Widerstand.